wo Space Marines Rattenmenschen wegpoltern und dampfgetriebene Roboter sich mit Piraten kloppen, da ist das Reich des Tabletops. Wir haben diesmal genauer hingeschaut und unsere tausende von Punkten Armeen eingepackt in der 88. Folge des DSD Brettspiel Podcasts.
DSD, der Brettspiel Podcast.
Ja, hallo erstmal und willkommen zur 88. Folge von DSD, dem Brettspiel-Podcast. Heute haben wir, wie schon, ja, zumindest in der Hoffnung angekündigt, einen Gast. Und zwar einen Gast, den wir schon mal hatten, vor 3 Jahren war es mittlerweile, glaube ich. Und zwar den Michael Mingers von uns, beziehungsweise von mir, sehr geschätzten Dorpcast, wo er mit der tabletopischen Ignoranz von Thomas Michalski leben muss. Und da haben wir uns einfach gedacht, geteiltes Leid ist halbes Leid. Und da unser Domi nämlich auch von Tabletop vollkommen unbeleckt ist, dann kann er zusammen mit uns versuchen, ihn ein wenig zu bekehren. Außerdem ist er von Ulysses-Spielen, die früher ja so epochemachende Tabletops wie War Machine Hordes und Infinity in Deutschland vertrieben haben. Mittlerweile nicht mehr. Kommen wir vielleicht gleich nochmal irgendwie ein paar Worte zu sagen. Und er ist natürlich vor allem geradezu ein Tabletop-Hachi. Er hat nämlich die große Pilgerreise nach Nottingham gemacht. Ja, und ist deswegen jetzt für alle Zeiten selig und hat in Buckmans Bar Bier getrunken. Hallo Michael.
Guten Abend.
Ja, wir wollen uns heute mal ein bisschen abseits vom Brettspielthema bewegen, aber vielleicht nicht ganz abseits, kommen wir auch vielleicht nachher noch zu. Und zwar wollen wir über das Thema Tabletop sprechen. Was ist das? Wo unterscheidet sich das? Und sollte man das machen? Und sind das nicht alles irgendwie nur schmierbäuchige alte Männer, die historische Püppchen über riesengroße Eisenbahnanlagen schieben. Aber bevor wir dazu kommen, kommen wir natürlich wie immer zu den Medien. Und heute habe ich mal zur Abwechslung Video gespielt. Und zwar habe ich gespielt ein Spiel von 2014, lag auch schon ein bisschen länger bei mir rum, aber ich hatte halt einen neuen Rechner gekriegt und dachte, probier's mal auf, ob es auf dem jetzt läuft. Und siehe da, es läuft. Und so habe ich gespielt Dragon Age Inquisitor. Ich hatte auch schon vor langer Zeit mal Dragon Age Origin gespielt. Das fand ich ganz super. Und dachte mir, oh ja, wird dann ja irgendwie einfach mal nur die Fortsetzung sein. Dem ist nicht so. Also es ist schon so, aber irgendwie auch wieder nicht. Und zwar, das Spiel ist entwickelt worden von BioWare, die auch so Sachen gemacht haben wie Baldur's Gate und Neverwinter Nights. Also
schon, und Mass Effect.
Ja, genau, da kommen wir gleich noch zu. Also eigentlich so ein Rollenspiel-Schwergewicht. Und entsprechend war Dragon Age Origins war halt auch so ein bisschen, ja, quasi Baldur's Gate, aber mit 3D. Baldur's Gate war ja im Wesentlichen noch so ein auf isometrisch 3D gemachtes 2D. Und Dragon Age Origins war schon richtiges 3D. Und dachte ich mir, ha, super Sache das. Ja, was habe ich gekriegt? So eine Art Assassin's Creed in Fantasy mit einer Party, allerdings in schlechter. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass das Spiel grundsätzlich schlecht ist. Also ich habe es auch nicht ganz durch. Ich bin, denke ich mal, so irgendwie so Hälfte, 2/3, schätze ich mal. Und das Ganze ist also nicht mehr so in ganz normaler, isometrischer, Rollenspiel gewohnter 3D-Perspektive, sondern tatsächlich so einer, ja, wie bei Gothic oder so, also man steht so quer hinter dem Charakter und bewegt sich dann durch diese Welt. Die Steuerung ist allerdings die Hölle. Und man merkt einfach so sehr, dass das Ganze von irgend so einer Kack-Konsole portiert worden ist, beziehungsweise für Konsolen entwickelt worden ist. Ich weiß nicht, warum.
Ich meine, weil man da mehr Spiele verkauft.
Ja, möglicherweise, aber warum muss man dann immer dieses dämliche Gamepad sich alles daran unterstützen? Warum schenkt man denen nicht mal eine Tastatur und eine Maus? Ja, kann man damit nicht vor der Glotze sitzen?
Nee, das ist uncool, Dirk. Also, oh. Das geht so nicht. Das ist laut der Reportage über Nintendo, die ich mir vor einiger Zeit mal angeschaut habe, ist das auch absichtlich nicht gewollt, um eben genau diesen Spagat oder diesen Übergang zwischen Personal Computer und Konsole herzustellen.
Ah, okay. Also wir wollen, nein, aber es ist doch, ne, wie schön kann man mit einer Maus zielen? Kann man hier nicht, es gibt da irgendwie, man hat das irgendwie nachher noch so ein bisschen draufgeflanscht, dass man irgendwie, ne, rechte Maustaste drücken und dann dreht sich das Ganze irgendwie so sehr, sehr langsam. Aber es ist so ein Murks, ne? Genauso die Tastaturbelegung, gut, die kann man ändern. Nee, also irgendwie irgendwas benutzen oder so ist immer auf der E-Taste, jedes Mal auf der F-Taste. Und irgendwelche Items-Verwaltung und das Inventar, das ist so grausam. Das Spiel an sich ist gar nicht mal schlecht. Wobei man sagen muss, wenn man die ersten beiden Teile oder zumindest den ersten Teil nicht gespielt hat, dann würde man sich wahrscheinlich die ganze Zeit irgendwie denken, hä? Ist denn das? Wollen die mir jetzt sagen? Andraste? Ist denn das? Und ja, wie gesagt, ich werde es auch durchspielen. So schlimm ist es dann doch nicht. Die Story ist okay-ish irgendwie. Aber wie gesagt, das Spiel könnte so viel besser sein, weil es läuft auch wirklich sehr, sehr schöne, also sieht wirklich gut aus, sehr, sehr schöne Gegenden, durch die du da läufst und also grafisch echt toll gemacht. Und dafür, dass ich jetzt wirklich nicht das High-End-Gerät hier rumstehen habe, läuft das wirklich einigermaßen zügig. Super lästig ist allerdings, dass permanent irgendwelche Cutscenes kommen, die echt ausufern sind, wo die sich irgendwie einen Knopf an die Backe labern, wo du sagst, komm hier, mach weiter. Ja, wenn ich Fernsehen gucken will, dann gucke ich Fernsehen. Ja, ich will hier am Spielen oder lass mich zumindest mitspielen, gib mir eine Auswahloption. Ja, oder lass mich irgendwo die Überspringen-Taste finden und nicht alles durchziehen müssen. Also das Spiel, und deswegen tut es mir vielleicht auch so leid, es könnte so viel besser sein, zumindest für PC-Spieler. Und ja, man hat es eigentlich dann wieder so verhunzt, indem man auf das Konsolenprekariat abgestellt hat. Von daher, ja, kann man spielen, aber wenn man zur PC Master Race gehört, muss man sich da schon auf viel Leid gefasst machen. Dragon Age Inquisitor. Ja. Michael.
Ja, ich habe es auf der Xbox gespielt. Mit allen DLCs okay. Über 120 Stunden. Aber ja, da hatte ich diese Probleme nicht.
Okay. Ja. Dann bist du also einer von denen, die es in Schuld sind.
Ja, genau. Ich spiele lieber an der Konsole, weil dann setze ich mich nicht an den Rechner und arbeite aus Versehen. Das kann mir an der Konsole halt nicht passieren. Deswegen ist das besser für meine Freizeitgestaltung geeignet als der PC.
Das kann bei meinem Rechner nicht passieren, weil gleichzeitig irgendwas zum Arbeiten laufen zu lassen und Dragon Age Inquisitor laufen zu lassen, dann wird die ganze Geschichte doch sehr, sehr mühsam.
Aber ich habe nicht was gespielt, sondern was geschaut, nämlich The Tomorrow War on Amazon Prime. Katsching! Ja. Worum geht es? Soldaten aus der Zukunft tauchen plötzlich auf in der Gegenwart, um Leute aus unserer Zeit mit einem Zeitsprung 30 Jahre in die Zukunft zu holen, um dort gegen Aliens zu kämpfen, da man den Krieg gegen die verliert. So, Chris Pratts Charakter, der spielt nämlich die Hauptrolle, ist der Teil der größten Einzugsaktion der Geschichte, in der zehntausende Zivilisten eingezogen werden, um, naja, in diesem Krieg in der Zukunft verheizt zu werden aus irgendwelchen Gründen. Das Militär scheint in dem Film insgesamt ausschließlich Dinge aus dramaturgischen Gründen statt logischen zu tun, so war zumindest mein Eindruck. Die Zivilisten, die eingezogen werden, erhalten keinerlei Ausbildung. Einer der Charaktere weiß zu Beginn der Mission nicht einmal, wie man Munitionsclip in ein Gewehr steckt. Sie bekommen keine Uniform, es gibt einige Frauen, die eingezogen werden, die müssen noch in ihrem Businessanzug kämpfen. Es gibt nicht mal Informationen über die Alien-Gegner, die sie bekämpfen sollen, weil die Aussage dazu ist, es wäre besser, wenn man es nicht wüsste. Oder was eigentlich das Ziel ihrer Mission ist.
Okay.
Ja, und dann werden sie halt...
alles total logisch. Maximale Information, genau, ja, absolut.
Zudem müssen sie unbedingt eine Stadt mit wichtigsten Forschungsstationen zerbomben, während das Team noch drin ist, um diese Ergebnisse rauszuholen, weil die Stadt ja von Aliens überrannt wird. Ja, die ganze Erde ist zu dem Zeitpunkt schon von Aliens überrannt. Ich weiß nicht, warum sie jetzt nicht 3 Minuten warten können, um die Leute zu evakuieren, warum sie da jetzt noch die Brandbomben draufwerfen müssen. Das ist halt alles aus dramaturgischen Gründen gemacht. Sinn ergibt das aber gar nicht. Ja, obwohl wir über ein Weltbeendungsereignis wie diese Alien-Invasion sprechen, das sogar Zeitreisetechnologie hervorgebracht hat, setzt das Militär in dem gesamten Film halt noch auf so 30 Jahre alte Ausrüstung. Weil das halt gerade kontemporär noch ist und halt rumsteht. Inklusive der Gewehre übrigens, die nicht einmal effektiv gegen die Aliens funktionieren, weil die nur ein paar Schwachstellen haben. Das heißt, man kann da ganze Munitionsclips auf die abballern und das macht denen mal gar nichts.
Ja, aber auch hier sage ich, so ein gutes altes G3, ne? Wir hatten damals auch nichts anders und es hat uns auch genügt.
Ja, die wenigsten Gegner, auf die du geschossen hast, hatten vermutlich Körperpanzerung. Hm. Denen das einfach mal egal war.
Ja, gut, aber... Das ist ja auch feige.
Ja, diese brutalen Logikprobleme werden aber zumindest dadurch ausgeglichen, dass der Film ein ganz gutes Pacing hat, also eine ganz gute Geschwindigkeitsverteilung und auch die emotionale Bindung der Charaktere, beziehungsweise eigentlich nur der Familie rund um Chris Pratts Charakter, funktioniert ganz okay. Und es läuft natürlich darauf hinaus, dass ein paar Amerikaner auf eigene Faust die Welt retten müssen, während alle anderen Nationen bei diesem weltverstörenden Ereignis, wenn überhaupt, nur im Kontext erwähnt werden, aber nie gezeigt. Es ist aber auch für Amerikaner wirklich schwer zu erfassen, dass man zum Beispiel Missionsbriefings für eine weltweite Rekrutentruppe gegebenenfalls nicht nur auf Englisch halten müsste oder was für eine Logistik dahinter steht und so. Damit hält sich dieser Action-Science-Fiction-Blockbuster überhaupt nicht auf. Also insgesamt eher ein kleinerer Sommer-Blockbuster-Film, der es halt nur auf Amazon Prime geschafft hat, in Anführungszeichen. Aber auch alles Positive wie Negative von diesem Blockbuster-Kino halt in sich vereint.
Okay, wobei... Eigentlich für so einen Amazon-Only-Film, finde ich, ist doch Pratt vielleicht doch eigentlich ein bisschen...
Das Produktionsniveau wäre sehr hoch, wenn man sagt, es wäre nur ein Streaming-Dienst-Film. Aber der war wahrscheinlich für einen Kino-Release geplant, ist aber während im Pandemie-Sommer halt nicht in die Kinos gekommen und dann hat Amazon Prime ihn vermutlich gekauft.
Okay, das kann natürlich sein. Wobei, laufen solche Filme noch, also funktionieren die noch im Kino? Also ich meine, wenn ich Blockbuster haben will, dann will ich aber so richtig. Dann will ich Marvel oder von
nur
mir
noch
aus...
Disney eigentlich.
Ja, von mir aus neuen DC-Film oder irgendwie so, aber so richtig. Also entweder irgendwie Drama oder wenn Blockbuster, dann aber richtig aufgelegt. Ne? Oder vielleicht irgendwie Fast and the Furious. Und das irgendwie so ein, ja, so ein nicht Franchise-gebundenes Filmchen da irgendwie rauskommt... Wundert mich eigentlich und dann eigentlich...
Ich finde es eigentlich mal toll, einen Film zu sehen, der nicht Teil eines Franchises ist, sondern abgeschlossen mit dem Ende des Films.
Ja, finde ich durchaus auch. Allerdings frage ich mich, wo die dann die Kohle hernehmen. Ich glaube einfach, ich kann es nicht sagen, aber ich stelle mir eigentlich vor, dass solche Filme doch eigentlich nicht mehr so richtig funktionieren, oder? Zumindest nicht im Kino, könnte ich mir vorstellen.
Vielleicht ist er deswegen von Amazon Prime für einen schmalen Euro aufgekauft worden.
Oh, kann natürlich sein, ja. Nee, gut. Ich glaube, ich weiß gar nicht, Sebi oder Dominik, einer von euch hat den, glaube ich, auch schon mal gesehen, ne?
Ich habe den auch schon mal gesehen, ja. Also ich kann mich der Meinung eigentlich nur anschließen. Es ist unterhaltsam, aber man darf jetzt auf solche Logiklücken nicht zu viel Wert legen. Das ist einfach teilweise zu irrsinnig. Was mir persönlich halt gut gefallen hat, war, dass er nicht so als Hardliner auf diesem Zeitparadoxon herumreitet. Getreu dem Motto, tritt in der Vergangenheit nicht auf einen Schmetterling, um in der Zukunft nicht deine Urgroßmutter zu töten.
Ja, sie nehmen da so ein bisschen den Ausweg, indem sie nur Leute in die Zukunft schicken, die zu dem Zeitpunkt, wenn sie da landen, weil es geht nur immer mit dem 30-Jahre-Sprung, halt schon tot sind durch andere Dinge.
Ja,
damit es genau, dann, ja. Und alle Leute, die sie zurückgeschickt haben, sind halt zu dem Zeitpunkt eigentlich noch nicht geboren, sodass die gar nicht aufeinandertreffen können. Damit umschiffen sie das ein bisschen.
Ja, ja, also das fand ich eine schöne kreative Lösung und ja, mir hat es auch gefallen, dass es halt tatsächlich eine abgeschlossene Sache ist. Also da ist jetzt nicht damit zu rechnen, dass da noch Teil 2, 3, 4 und 5 auftauchen, um eben dann diverse andere Sachen zu machen. Was ich halt auch sehr schade fand, war, dass er inhaltlich über das eigentliche Ziel hinaus gespielt hat, dass er dann eben, nachdem das in der Zukunft quasi der Handlungsstrang abgeschlossen ist, dann hier in der Vergangenheit eben nochmal anfangen und nochmal und nochmal.
Der hat mehrere Finale.
Ja, genau.
Okay. Na gut. Okay. Sebi.
Ja.
Du hast Serie geguckt,
oder? Genau, ich habe Serie geguckt. Das ist eine Netflix-Produktion, wie ich mittlerweile recherchiert habe. Und sie trägt den wunderbar kurzen Titel D.P. Also D.P., nicht Deutsche Post, sondern, wie ich jetzt dank Tante Google rausgefunden habe, Deserter Pursuit, also Deserteur, Finder, Rückholer. Und es ist eine südkoreanische Serie mit nur 6 Episoden, also wieder eine dieser Kurzserien. Eine Episode geht auch ungefähr 40, 45 Minuten. Ja, worum geht's? Es geht um den Private An Yong Ho. Und das finde ich eigentlich mit am schönsten dabei, dass das auch wirklich immer so schön synchronisiert wurde. Immer wenn er irgendwo angesprochen wird, zuckt er zusammen und schreit rum, An Yong Ho, und meldet sich halt auch genau so. Ob das jetzt ein passender oder unpassender Moment ist, um seinen eigenen Dienstgrad zu nennen. Ja, was macht er? Der junge An Yong Ho wird eingezogen zum Militärdienst. In Korea gibt es eben noch dieses Pflichtzeitempfinden. Also ich glaube, es sind insgesamt 600 Tage, die da machen müssen. In Deutschland ist die Wehrpflicht ja ausgesetzt worden. Und er wird nach anfänglicher Musterung und Eignung zum Militärpolizeidienst berufen und stellt sich dort gar nicht so ungeschickt an, was dazu führt, dass er zu den Glücklichen zählt, die zur sogenannten DP-Division kommen. Und das ist jetzt nicht so eine Mega-Elite-Einheit. Eigentlich sind das alles ganz normale Typen, die irgendwie irgendwo den Knall nicht gehört haben und deswegen so vor sich hinwursteln. Und die haben den Auftrag, desertierte, ja, ich sag jetzt mal Wehrdienstler, wieder einzusammeln. Und das ist gar nicht so einfach. Denn das Budget ist nicht da, was mich auch sehr an die Bundeswehr erinnert. Und innerhalb der Truppe sind auch sehr viele Dünnbrettbohrer und Egomanen. Auch das erinnert mich sehr an die Bundeswehr. Was ich sehr spannend finde, ist, dass es halt ein komplett anderer Kulturkreis ist. Da werden ganz andere Probleme thematisiert. Und einen der Desertierten wird zum Beispiel, den werden sie habhaft, indem der eine der beiden Polizisten einer Kontaktperson, einem jungen Mädchen, eben erzählt, ja, wusstest du denn nicht, er hat dich in seinem Tagebuch erwähnt. Also ich kannte ihn irgendwie kaum. Ja doch, er schreibt von dir, dass ihr euch häufig getroffen habt. Naja, so 2-3 Mal. Und sie pflanzen ihr quasi den Gedanken ein, dass er unsterblich in sie verliebt sei und bringen sie so damit dazu, dass sie diesen Deserteur kontaktiert und quasi aus seinem Versteck lockt, um ihn dann wieder einzukassieren. Ja, 6 Episoden, keine leichte Kost, also man muss schon echt aufpassen, allein schon, weil es mir als Europäer schwerfällt, die Schauspieler auseinanderzuhalten. Und ich fand's gut, also ich war positiv überrascht. Ja.
Okay.
Und inhaltlich, also es sind tatsächlich keine direkt abgeschlossenen Kapitel, also nicht zwingend. Es geht auch sehr viel auf persönliche Bindung ein innerhalb der Soldaten, aber jetzt nicht so dieses amerikanische Vaterland, Liebe und sonstiges, sondern es suggeriert eigentlich eher das Bild von, ja, Geknechteten, die einfach gar keinen Bock haben auf diesen ganzen Kram, die aus ihrer Familie herausgerissen wurden und jetzt dort Abbitte leisten müssen und dass viele gar nicht da sein wollen. Fand ich spannend. Vor allem, dass das auch genehmigt wurde.
Ja gut, warum nicht?
Ja, aber Südkorea ist jetzt auch nicht so krass.
Ja, Südkorea ist ja sehr westlich orientiert, auch was Meinungsfreiheit und Medien angeht.
Ja, ist ein ganz normal westlicher Staat eigentlich. Aber ich hätte es mir jetzt nur nicht so interessant vorgestellt. Also, wenn ich mir jetzt so vorstellen würde, oh, man macht irgendwie ein Film über Feldjäger in den 80ern, da hättet ihr euer gesagt, boah.
Ja, gut, also es ist schon relativ düster. Also es viele Schicksale eben und die lange Phase, wo sie eben von ihrer Familie getrennt sind und dass das alles nicht so klappt. Es spielt in der heutigen Zeit, also tatsächlich im 21. Jahrhundert mit den ganzen technischen Raffinessen und sonstigem. Es zeigt aber auch, dass es da größtenteils Drückeberger gibt, die einfach irgendwie keine Lust haben. Aber es stellt das Ganze nicht so auf komödiantische Weise dar, wie, da fällt mir zum Beispiel ein, Kein Bund fürs Leben oder sowas.
Neue War Stein Süd.
Spielt. Neue War Süd, auch sowas. Wobei, das ist jetzt nicht so komödiantisch angehaucht. Und das fand ich ganz spannend. Also es ist halt eine andere Herangehensweise an dieses Thema. Und wie schon gesagt, mir sind auch die Strukturen dort nicht so klar. Wer hat hier welchen Rang inne und warum ist das so? Und das hatte für mich einen gewissen, ja, schon fast Lehrcharakter, wo ich mir denke, ach guck, ne, ist so. Und dass die Vorgesetzten einander siezen und dass da zum Beispiel auch der eine Neffe den Onkel immer siezen muss. Und es wird aber nicht so verdummbeutelt, wie das jetzt beispielsweise bei einer europäischen oder deutschen Produktion wäre, wo es dann nämlich ist, och, Onkel Hannes, Mensch, ich weiß, du bist ja der Feldwebel und ich bin hier nur der Stabsunteroffizier, aber jetzt sei doch nicht so. Also gerade das wird da immer noch sehr hochgehalten, okay, um eben den Schein zu wahren. Und mit diversen erniedrigenden Ritualen, die auch wirklich sehr hart sind, also sexuelle Nötigung und körperliche Misshandlung und ähnliches, was da eben alles mit einer Rolle spielt, warum man desertiert. Also was ist der Grund, warum man sich entscheidet, davonzulaufen von der Truppe? Mhm. Ja.
Ja, gut. Okay. Ja, Dominik.
Ja, ich habe was wesentlich weniger Dramatisches geguckt, eher so Pausen. Mäßiges, was man gucken kann. Final Space, die zweite Staffel. Und eigentlich kann man fast jetzt die nächsten 5 Minuten überspringen, weil es gibt noch eine dritte Staffel, die jetzt bei TNT rausgekommen ist.
Dafür, dass die Serie Final Space heißt, scheint die aber nicht schnell zu enden.
Ja, sie sollte eigentlich eine 4. Staffel bekommen und der Autor Olin Rogers hat auch gesagt, er hätte also Ideen, wie er 6 Staffeln füllt und dann endet. Und jetzt haben sie vorgestern verkündet, dass die Serie nicht mehr weiterlaufen wird, weil Warner Media und Discovery gemerged sind. Und in diesem Merger rum haben sie dann geguckt, welche Serien wollen wir weiterführen, welche nicht. Und Final Space hat es halt dann nicht geschafft. Und deswegen wird es jetzt, glaube ich, also ein relativ offenes Ende haben, also nicht vernünftig zu Ende gebracht sein. Ich habe jetzt die 3. Staffel nicht gesehen. Ich habe die 2. Staffel jetzt erst gesehen, weil die ist bei Netflix. Die 3. Staffel, wie gesagt, jetzt gerade eben erst, ich glaube am 1. September ist die bei TNT zu Ende gegangen. Wird dann wahrscheinlich noch ein paar Monate dauern, bis sie dann vielleicht auch beim Netflix dann landen wird. Aber es geht weiterhin um Gary Godspeed, der in der 1. Staffel ja auf so einem Gefangenenschiff war und dabei in immer mehr Abenteuer sich verstrickt und am Ende das Universum und die Welt eigentlich retten muss. Das mit der Welt hat er nicht geschafft, aber er schafft es, das Universum zu retten, ist dann aber selber schwebend, halbtot im Weltraum. Und am Anfang der 1. Staffel habe ich ja immer gesagt, da sieht man ihn immer in den letzten, so, du hast noch 1 Minute, du hast noch 10 Minuten zu leben, 8 Minuten, 9 Minuten und so weiter. Und natürlich wird er jetzt am Anfang der 2. Staffel gerettet. Und ihrem Ziel ist es jetzt, zum Final Space zu kommen, um A, seine Angebetete wieder zu treffen, die in diesem Final Space jetzt gelandet sein soll bei der Rettung des Universums. Und dabei auch dann möglichst viele Menschen zu retten. Man springt wieder von Abenteuer zu Abenteuer, um so Keys zu bekommen. Also die bekommen halt Hinweise, wie sie das schaffen können. Aber der Humor ist weiterhin häufig sehr flach. Also die hat coole Ideen, aber leider ist, finde ich, der Humor trifft es halt nicht immer. Also in einer der ersten Folgen der 2. Staffel geht es darum, dass jemand ihn ja, der ihn gerettet hat, so, du bist, also das war ein Müllschiff, das ihn aufgesammelt hat, weil da halt ganz viel Müll rumgeflogen ist. Und ihm gehört halt das Müllschiff und damit gehört Gary jetzt auch ihm. Und Gary hat ja einen Freund, also Avocado hatte er in der 1. Staffel. Der ist aber leider in der 1. Staffel gestorben. Sein Sohn Little Cato ist jetzt sein Begleiter. Und was ist deren Idee, ihn jetzt wieder frei zu bekommen? Sie versuchen jetzt, das Schiff und alles in Besitz zu nehmen. Und wie nimmt man denn Sachen in Besitz? Indem man alles anpisst. Ist halt eine Katze. Das ist die Idee dahinter. Ja, und dann entwickelt sich da ein Piss-Duell, was jetzt sehr mäßig lustig ist, meiner Meinung nach. Naja, also wie gesagt, die Story ist ganz cool. Also die Abenteuer, die eigentlich ansonsten machen. Und es wird auch jetzt in der zweiten Staffel häufiger so ein bisschen mehr dramatisch. Es geht dann halt doch eben um diese Einsamkeit, dass er eben Little Cato, der seinen Vater verloren hat, Gary, der seine Angebetete verloren hat, dafür aber eine andere Version seiner Angebeteten aus der Zukunft hat, die gleichzeitig dem Gary hinterher trauert, den sie nicht retten hat können. Also da sind halt schon so ein paar coole Ideen drin. Aber durch diesen mittelmäßigen Witz, den es häufig hat, finde ich, nimmt es dem Ganzen immer dann doch den Impact, den man haben könnte, wenn man es wirklich ernst machen würde als Serious Sci-Fi oder sowas.
Okay. Na ja, gut, ich glaube, es ist ja auch echt nicht als Serious
Sci-Fi. Ja, nee, aber ich finde, man kann ja sowas ja auch ernster gestalten und dann immer mal wieder so einen Witz reinbringen. Und ich glaube, wenn ich das jetzt auch mal richtig verstanden habe in meinen Recherchen, wurde halt von den Geldgebern halt gesagt, ja, da muss mehr Witz rein, mehr kindliche Witze, mehr Pisswitze, mehr Fucks müssen da rein. Weil wie kann man halt eine Cartoon-Serie für Erwachsene machen, indem man möglichst häufig Fuck sagt und irgendwelche nicht jugendfreien Witze macht.
Okay. Gibt es denn immer noch diesen Roboter, Kevin?
Kevin, ja. Kevin hat auch überlebt. Der war eigentlich zerstört und in einer der Episoden gibt es sogar noch mehr Kevins.
Ja, aber Kevin ist ja schon irgendwie so ein bisschen der heimliche Star mit einer der heimlichen Hauptcharaktere.
Ja, und Hugh, das ehemalige Schiff, hat es auch überlebt, aber nicht mehr in seiner Form als Schiff, sondern als nutzloser, langsamer und ungeschickter Roboter, der eigentlich jetzt die ganze Zeit von den anderen, der neue Roboter Ava kann alles viel besser, mach du mal deins und wir gucken das, was Ava macht.
Okay. Na gut. Okidok. Ja. Dann kommen wir mal zu unserem eigentlichen Thema. Und zwar zu Tabletops. Das ist im Deutschen und im Englischen immer so ein bisschen ein kleines Problem. Also Tabletop ist im Englischen einfach das, was wir so als Brettspiele machen. Das ist Tabletop.
Oder auch Rollenspiele. Also allgemein, um das im anglophoben Bereich wird Tabletop eigentlich grundgesetzt, um sich als analoges Spiel zu bezeichnen, um sich vom digitalen Spielen abzugrenzen.
Genau. Und das, was wir hier als Tabletop bezeichnen in Deutschland, das sind da wahrscheinlich Wargames.
Ja.
Oder ja, sowas in der Richtung, zumindest in die Richtung. Und ja, ich muss sagen, ich komme ja so ein bisschen aus der Richtung, obwohl als ich mit Tabletop angefangen habe, gab es noch gar keinen Tabletop. Also das war irgendwann in den 80ern, haben wir D&D gespielt und irgendwann gab es Püppchen dazu von der wunderbaren Firma Citadel. Und dann hatten wir uns dann irgendwelche Püppchen, die dann im Wesentlichen unsere Rollenspielcharaktere dargestellt haben. Und dann haben wir uns dann irgendwie mit Klarsichtfolie und so Erase-Markern und die wir dann irgendwie auf Pappe, haben wir dann irgendwelche Hexgrids gemacht, sodass wir dann irgendwie auch mit Püppchen spielen konnten. Und es ging aber tatsächlich so ein bisschen los in der Zeit. Also da brachte dann irgendwann Citadel auch die sogenannten Regiments of Renown raus. Also Sachen wie Buckman's Dwarf Rangers, Mangle Menheit's Dark Elf Company oder Grom's Goblin Guard. Und ich weiß aber gar nicht, ob es zu dem Zeitpunkt überhaupt schon Regelwerk dazu gab. Ich denke mal irgendwie schon. Mhm. Aber irgendwie nicht wirklich in Deutschland.
Das waren Söldnerkompanien für Warhammer Fantasy.
Genau, genau. Und irgendwann kam dann für 40K das sogenannte Rogue Trader raus. Das war dann auch ein Regelwerk. Aber auch irgendwie wirklich in Deutschland nicht so. Also ich kannte auch keinen, der das in irgendeiner Weise spielte. Ich glaube, alle Leute, die da wirklich Citadel-Miniaturen gekauft haben, haben die fürs Rollenspielen gekauft. Und ja, Also bei mir hat es dann tatsächlich erst wieder, glaube ich, irgendwie so Ende der 90er eingesetzt, als ich dann irgendwie angefangen habe, Mordheim zu spielen. Wie war es denn bei euch? Wann seid ihr, also bis auf Dominik, der halt irgendwie noch vollkommen jungfräulich in der Beziehung ist?
Ich habe gestern Tabletop-Spiele da spielen sehen.
Okay. Das? Oh, 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 jetzt bin ich gespannt. Wo warst du denn?
Ich war in Glurien, die hatten ja ihr
Wiedereröffnungs-Würstchen-Event
genau. Und da waren eigentlich nur Tabletop-Spieler,
die ach halt was, das habe ich
Age of Sigma verpasst. Und sowas gespielt haben.
Okay.
Ja, Tabletop online zu spielen ist ein bisschen schwieriger als Rollenspiel online zu spielen. Deswegen ist der Drang vermutlich auch größer, sich dann wieder zu treffen, um Miniaturen zu schubsen.
Ja, wobei ich ehrlich sagen muss, es ist schon auch, jetzt sage ich mal, Brettspiele online zu spielen, ist, oh, ich will nicht sagen ähnlich, kommt natürlich ein bisschen auf, aber wenn ich jetzt zum Beispiel wie die großen Miniaturen spiele, irgendwie, was weiß ich, zwischen Zombicide oder Death May Die oder irgendwie solche Sachen, die sind schon auch schöner, wenn du sie live machst. Alleine, weil du dann halt schön bemalte Miniaturen hast.
Genau, das nämlich, es gibt 5 große Säulen des Tabletop-Hobbys und Spielen ist nur einer davon.
Ja, war bei mir immer der kleinste, gebe ich ehrlich zu. Also, von daher. Aber Sebi, womit hast du denn Tabletop angefangen?
Ich bin tatsächlich so ein klassisches, ja, Gotthold-Spielwarenkind. Ich komme ja aus dem Dorf, wir hatten nicht so viel. Und dann wurden wir halt auch immer in die Stadt geschickt, wo man dann auch mal was anderes sieht. Und da gab es einen Spielwarenladen und der hatte eine kleine Ecke mit Warhammer. Und so bin ich tatsächlich bei Warhammer Fantasy eingestiegen und begann meine Sammelleidenschaft. Denn das ist, glaube ich, so meins, so lieber haben als tun. Und das führte dazu, dass ich rückblickend bestimmt Unsummen in diverse verschiedenste Warhammer-Figuren investiert habe. Ich habe, glaube ich, irgendwann mittlerweile habe ich 6 oder 7 verschiedene Völker, nicht spielbar. Also nicht, dass es jetzt hier denkst, hier, mein Gott, der hat hier kistenweise den ganzen Kram rumstehen. Also kistenweise ja, aber nicht so, dass man damit irgendwie was umsetzen könnte. Und so bin ich da reingekommen, über meine Schulfreunde, die in der Stadt in der Schule waren. Die haben mich da mitgenommen und haben gesagt, hier, mach mal. Und das Lustige war halt, der lustige Gottschaltmann war ein sehr geschäftstüchtiger Mann. Der hat uns auch gefühlt immer alles bestellt. Also auch wenn man da die neue Special Edition haben wollte, der Zwergen-Pony-Reiter von Warhammer Fantasy. Das waren Produkte, die sind innerhalb der nächsten 8 Wochen lieferbar gewesen, bestellt worden oder sonstiges. Also es war ein sehr engagierter Verkäufer in der Hinsicht. Und wir hatten dann halt immer unseren Spaß, indem wir bei ihm irgendwelche Charaktere bestellt haben, die es gar nicht gibt. Aber er war bemüht, stets bemüht.
Die Ponyreiter, ja.
Die Ponyreiter, also legendär. Das ist bis heute ein Running Gag, wenn ich meine alte Clique noch treffe. Die Zwergen-Ponyreiter, die kann man bei ihm bestellen. Es geht. Und so bin ich da reingestolpert irgendwie. Und ja, wie Dirk schon sagte, man hat dann so seinen persönlichen Zugang und jeder macht was anderes. Also ich bin, glaube ich, eher der Sammler. Mhm. Denn wenn ich so rückblicke, so viel Spielerfahrung habe ich gar nicht mit großen Armeen.
Ja, Miniaturen kaufen und Miniaturen zusammenbauen sind 2 unterschiedliche Hobbys.
Ja, quasi, in der Tat, ja.
Vor allem Miniaturen kaufen ist ein gänzlich abgehobenes Hobby. Ist aber auch einfach zu machen. Man braucht wenig Skills dafür, ja. Außer Portemonnaie. Ja, Michael, womit hast du denn angefangen?
Tatsächlich mit einem Brettspiel. Mit StarQuest, damals, Anfang der 1990er. StarQuest war ja die Science-Fiction-Variante des allseits beliebten und bekannten HeroQuest. Und im Deutschen hat man dann StarQuest draus gemacht und da kämpfen halt Space Marines gegen alles, was sonst böse war im Warhammer 40.000-Universum. Und mir war damals überhaupt nicht klar, dass es so ein großes Warhammer 40.000-Universum dahinter noch gibt. Die deutsche Version war auch, wie damals Brettspiele halt üblich, massiv zensiert, also Gewalt rausgenommen, alles wurde umbenannt. Im Original war das auch nicht StarQuest, sondern Space Crusade, also nochmal blutiger und martialischer als der deutsche Titel. Aber die Space Marines und die ganzen Gegner und die Miniaturen haben mich so fasziniert und irgendwann habe ich dann mal gesehen, dass es da eine Zeitschrift gibt, die am Kiosk auslag, namens White Dwarf und die Kreaturen, die da drauf sind, die sehen ja aus wie von StarQuest. Das ist ja spannend. Und so bin ich dann nach und nach über Besuche im Games Workshop Laden und so weiter dann ins Hobby reingerutscht.
Okay. Das war im Übrigen auch ganz faszinierend, der White Dwarf. Als ich jung war, also als ich noch auf der Schule war, dann fuhr man hin und wieder mal irgendwie, was weiß ich, Schüleraustausch oder Sprachreise oder was weiß ich, nach England. Und da kriegte man dann tatsächlich auch den englischen White Dwarf. Nun muss man allerdings sagen, der englische White Dwarf in den 80ern war gänzlich anders als der White Dwarf heute. Oder auch der White Dwarf, weiß ich nicht, Anfang der 2000er. Sondern der war einfach ein richtiges Rollenspielmagazin. Also da waren Abenteuer drin für Call of Cthulhu, für Traveller, für D&D. Es war zwar auch immer irgendwie so eine Seite mit bemalten Miniaturen, die waren dann aber auch nicht alle nur von Citadel, sondern die waren dann eben auch, was weiß ich, von Denison oder von Chronicle oder irgendwie solchen Sachen. Und ja, war eigentlich wirklich nur ein relativ kleiner Teil, der sich tatsächlich um Tabletop drehte.
Ja, genau. Games Workshop hat ja damals, Ende der 70er, dann in den 80ern, D&D als Importeur überhaupt nach Europa geholt.
Die hatten überhaupt alles irgendwie in der, in der Mache. Die hatten ja, waren ja auch zum Beispiel irgendwie Europa-Vertrieb für die Brettspiele wie damals schon Arkham Horror, muss glaube ich auch
irgendwann Avalon Hill halt
oder so rausgekommen, genau. Oder
Twilight Imperium?
Ja, genau. Also erste Edition. Die hatten die, glaube ich, auch noch mit. Also das war also wirklich so ein riesiger Kaufladen. Also ein Supermarkt für alles, was in irgendeiner Weise zu spielen kam. Ich weiß nicht, wann der große Wechsel kam, dass die dann irgendwann gesagt haben, eigentlich machen wir jetzt nur noch in Miniaturen. Das war, glaube ich, irgendwo in den 90ern und da war ich raus. Also da war, ich habe ja auch Hero Quest nicht mitgekriegt und Star Quest habe ich auch nicht mitgekriegt. Das Einzige, was ich mal mitgekriegt habe, ganz einfach, weil ich das einem Kommilitonen mal irgendwann zum Geburtstag geschenkt habe, es gab irgendwie so halbgare Miniaturenspiele, die im Wesentlichen mit Plastikversionen von Citadel-Miniaturen ausgestattet waren. Da war irgendwie eine, irgendwie die Schlacht der Kelten, aber frag mich nicht, wie das hieß. Da gab es dann irgendwie Armeen, dann auch nicht irgendwie Zwerge, Orks, bläh, es gab Gut und Böse.
Die Claymore-Sage.
Alle. Genau, Claymore.
Wahrscheinlich das größte Brettspiel, das es jemals gab, mit so einem Bodenplan von 1,40 Meter mal 1,20 Meter mit großen Hexfeldern drauf. Und dann konntest du die Base deiner Regimenter dann da draufsetzen. Und es gab einen Oger mit Sonderkarten und eine Kanone, wo man dann immer dann Marker legen musste. Und das konnte dann, das sprang dann über das Spielfeld. Riesenteil.
Ja, es war schon großartig. Also das war also das Einzige, was ich in den 90er oder zumindest Anfang, Mitte der 90er während meines Studiums davon mitgekriegt habe. Ansonsten war das irgendwie bei uns nicht so. Wir fingen dann irgendwie an, Computer zu spielen und das schien uns cooler. Wobei es dann ja auch relativ zügig irgendwelche Computerumsetzungen von irgendwie Warhammer oder sowas gab. Ne? Schatten der gehörnten Ratte und solche Geschichten. Und ja. Und dann, also habe ich zumindest weitergemacht, dann irgendwann Anfang der Nuller, beziehungsweise Ende der 90er, da bin ich dann richtig eingestiegen mit Mordheim. Großartige Sache, weil da konnte man nicht nur, ich fand Spielen immer, ja, muss man machen, weil es muss ja irgendeinen Sinn geben dafür, dass man Miniaturen anmalt, Gelände baut, Miniaturen zusammenbaut, möglicherweise noch Miniaturen umbaut. Und da fand ich eigentlich dieses Mordheim, mal ganz abgesehen davon, dass das so super Gothic war, also so in so einer von einem Meteoriteneinschlag zerstörten Stadt, in der überall so eine Art radioaktiver Morsstein rumliegt, den man aber sammeln will, weil gibt gut Geld. Und man hat dann irgendwie auch nur relativ kleine Banden. Und Banden hatte ich massenweise. Also ich hatte, glaube ich, weiß ich gar nicht, mal überlegen, bestimmt 6, glaube ich. Untote Hexenjäger, Besessene, die habe ich dann allerdings auch. Das war auch mal das Schöne. Man konnte dann irgendwie auch alle möglichen anderen Miniaturen, die man gut fand, irgendwie nehmen und gab ihnen dann einen Sinn, ohne das komplette System spielen zu müssen. Also ich hatte dann irgendwie Besessene, die habe ich dann mit den, wie hießen die, Drist oder Dirst von Confrontation?
Hm, die Alchemisten von Dirt.
Genau.
Abgefahrene Körperwandler.
Genau, die waren ganz cool. Und da habe ich dann Besessene rausgemacht, dann hatte ich Schwestern des Sigma. Orks, die hatte ich dann im Wesentlichen von Wargames Foundry, weil da gab es so Renaissance-Orks. Da habe ich dann Damarin-Burgas gemacht. Oder ich habe dann auch immer hier den Towncrier gelesen.
Das war sozusagen das Nachrichtenmagazin zu Mordheim. Mordheim war, ist bis heute legendär. Der Thomas Perinien und die anderen Entwickler und John Blanche auch als Hauptkünstler dafür werden auch bis heute noch auf Mordheim Conventions eingeladen, um dann noch davon zu erzählen, wie es damals war. Und es suchen bis heute Leute noch einen sinnvollen Nachfolger eben für Mordheim. Mordheim, im Deutschen übrigens mit T, im Original mit D, auch wieder so eine Zensursache, war nach Necromunda das erste große Skirmish-Spiel. Also wie du schon sagtest, es gab halt nur kleine Banden mit so 10 bis 12 Miniaturen. Und das war schon sehr ungewöhnlich, weil normalerweise Warhammer war halt das Spiel der großen Schlachten. Man hatte also ganze Regimenter bei Warhammer Fantasy, die man da durch die Gegend schob, mit 20 Modellen jeweils drauf und dann mehrere Regimenter. Und man hatte halt die großen Gefechte gespielt. Hier war es viel kleiner. Hier hat man richtig reingezoomt. Man hat seinen Leuten einzelne Namen gegeben. Die haben Erfahrung gesammelt. Die konnten schreckliche Verwundungen erleiden. Man hat also eine Kampagne gespielt mit Spielen, die auch Auswirkungen auf das nächste Spiel dann hatten. Und dadurch hat man eine viel stärkere Bindung an die Figuren gehabt und an das ganze Spielgeschehen, als wenn du nur einfach beliebige Schlacht gegen beliebige Schlacht gemacht hattest.
Ja, ich frage mich bis heute, warum, nachdem man ja Necromunda auch wieder aufgelegt hatte, warum man Mordheim nicht wieder aufgelegt hat. Hm. Weil ich fand, auch gerade bei Mordheim, gut, du kauftest relativ wenig Miniaturen. Das war vielleicht auch das Problem von Mordheim. Aber du hattest ein unglaubliches Commitment. Also wenn ich so sehe, was wir an Gelände, wir hatten einen Mordheim-Tisch, der war wirklich super. Der war komplett voll und auch komplett bemalt und so. Wir hatten sogar so einen Hafen. Da hatten wir dann noch irgendwie das Schiff von Captain Blaubär. Von Revell, und das hat sich dann so, weil das von der Größe her passte, lag dann da drin, so halb versunken. Und du hast echt eine Menge Spaß damit, mit Bauen. Und das haben wir dann auch tatsächlich oft noch gespielt. Auch wenn es halt eben allein das Aufbauen dann immer ein bisschen aufwendig war. Aber hat mich, ich weiß nicht warum, sie bringen ja doch eigentlich, was war doch eigentlich auch ein gutes Einstiegsspiel für Warhammer Fantasy.
Naja, du konntest halt von da aus nur bedingt weitergehen. Ich habe zum Beispiel damals die Rattenmenschen, die Skaven, gespielt und einige der Modelle konntest du dann auch für eine Skaven-Armee in Warhammer Fantasy benutzen, aber die meisten Banden, wie die Schwestern des Sigma, die du erwähnt hast, oder diese Mutantentypen, die hatten halt keine Armee. Das heißt, du warst eigentlich damit fertig und du konntest sie nicht upgraden oder woanders dann zweitverwerten.
Ja gut, okay. Das ist schon richtig. Wobei, das war bei Necromunda eigentlich auch so. Ja. Necromunda bringen sie wieder raus.
Genau. Das also, läuft aber auch nicht über die Games Workshop Hauptreihe, sondern über deren interne kleine Reihe von Forge World, die halt nur Spezialistenmodelle rausbringt, in kleineren Auflagen und zu einem viel höheren Preis nochmal.
Ja, obwohl war das Original Necromunda, war das von Forge World?
Ich dachte, nein, doch, das im Original war das von Games Workshop direkt, von der Hauptfirma. Nein,
die Neuauflage ist jetzt
von Forge World.
Ach, okay. Ich wusste gar nicht, dass die rein von Forge World war. Die Neuauflage. Ich dachte, die wäre auch ganz normal im normalen GW-Turnus aufgeschlagen, weil die waren ja eben auch auf der GW-Seite und nicht auf der Forge World.
Die haben auch Plastikmodelle jetzt nochmal bekommen. Forge World macht ja normalerweise nur in Kunstharz, in Resin. Ja. Aber Necromunda haben sie, genau wie Adeptus Titanicus, so eine Art Mech-Spiel, haben sie jetzt nochmal Plastikmodelle dann von der Hauptfirma bekommen.
Ja. Aber ich glaube sowieso, Anfang der Nuller oder Ende der 90er war auch die große Experimentierphase. Da kam ja alle 2 Wochen kam da irgendwie ein neues, in Anführungsstrichen, Expertensystem von GW raus. Also wenn ich da so gucke, irgendwie, die hatten so ein, wie hieß das denn nochmal?
Mit Gothic, wo sie das Raum
genau.
Battlefield Gothic, haben. Ja, Battlefleet Gothic war auch da.
Gothic, dann gab es dieses Spiel, was so auf, ja, nicht auf Einheitengröße, also auf 40k, Epic.
Epic 40k,
Wo du irgendwie so Armeen hattest. Und
normaler Space Marine war dann 6 mm groß, statt wie sonst 28 bis 32 mm.
Genau. Oder Inquisitor mit 54 mm Miniaturen, wo sie dann auch mehr in Richtung Rollenspiel rein wollten. Oder dieses Rennspiel mit den Orks mit Darett Gobbo, wie hieß das denn?
Gorkamoka.
Gorkamoka,
oh, ja, genau. Stimmt, Gorkamoka, das war auch lustig.
Also die haben da echt eine Menge gemacht. Wobei es dann, würde ich sagen, Mitte der 2000er so ein bisschen eingeschlafen ist bei GW. Und irgendwann, ja, würde ich mal sagen, Anfang der 2010er ist GW ja irgendwie, hat ja irgendwie einen Run gemacht ohne Gleichen. Ich glaube, die ganzen GW-Sachen laufen so gut wie noch nie.
Also das hängt mit dem Geschäftsführer zusammen, mit dem CEO. Der hat 2016 oder 17 gewechselt. Vorher war Games Workshop tatsächlich ein bisschen geschwächelt. Und aber seitdem der neue Geschäftsführer dann 2017 übernommen hat, hat man einfach den Leuten viel mehr Freiheiten gelassen. Die Designer, die vorher halt vor allen Dingen sich darum kümmern mussten, dass halt Kram produziert wird, der sich gut verkauft, hatten plötzlich wieder die Option, Lizenzen rauszugeben, Sachen auszuprobieren. Und Games Workshop, es gibt ja noch viele andere Tabletop-Hersteller außer Games Workshop, aber wenn man über Tabletop redet, muss man auf jeden Fall über Games Workshop reden.
Einer der größten, ja.
Games Workshop, also Games Workshop ist größer als die gesamte Rollenspielbranche. Und Games Workshop, ich habe diese Woche noch in der Neuen Züricher Zeitung, also ein Nachrichtenmagazin, was überhaupt gar nichts mit Spielen zu tun hat, hat einen längeren Artikel im Wirtschaftsteil gehabt, der mir dann empfohlen wurde, weil es eben um Games Workshop ging und dass es die lukrativste Firma da drüben wäre. Die macht halt einen größeren Gewinn als Tesla.
Krass.
Die ist super lukrativ. Der Wert der Aktien hat sich in den letzten 5 Jahren versiebzehnfacht. Einfach, weil es so gut für die läuft. Und gerade auch die Pandemie war nochmal ein Riesentreiber fürs Hobby.
Malen.
Ja, ja, wohl, da war das,
ja,
das...
Kaufen, bauen, malen.
Ja, nur spielen kannst du halt nicht.
Ja.
Ja. Also, und das ist, wobei ich sagen müsste, einen größeren Gewinn als Tesla. Wer hat den nicht? Tesla hat halt noch nie Gewinn gemacht.
Das ist halt eine Boombranche, ne? Aber es ist nach wie vor halt ein Riesending in Großbritannien und einer der Hauptarbeitgeber. Du hattest es eingangs ja schon mal erwähnt. Ich hatte ja auch die Gelegenheit, bei Games Workshop mal vorbeizuschauen. Inzwischen schon 2-mal, einmal privat und einmal in offizieller Mission. In der offiziellen Mission für Ulysses durfte ich dann auch mal, sagen wir mal, hinter die Kulissen schauen. Wir haben eine komplette Studiotour durch Forge World bekommen. Ich war in den Büroräumlichkeiten. Wir haben mit wichtigen Leuten geredet. Das war total spannend. Aber was wir sowohl da gemacht haben, wie auch privat, ist das Museum von Games Workshop an ihrem Hauptstandort zu besuchen. Die haben nämlich ihr eigenes Museum mit Miniaturen von damals bis heute, die gebauten Dioramen, verschiedenen Space Marine Orden, alles Mögliche. Du bist da stundenlang unterwegs da drin. Das ist ein Wahnsinnserlebnis. Ich habe mir zuerst gedacht, warum sollte man für ein Museum, das ist doch eigentlich Werbung für euch, warum sollte ich dafür Eintritt bezahlen? Aber ich würde das jedes Mal wieder neu machen, wenn ich nochmal vor Ort sein sollte. Mhm. Und Games Workshop hat alleine vor Ort, glaube ich, um die 1400 Mitarbeiter. Die haben also ein komplettes, riesiges Gelände da und halt die eigene Bar für Besucher. Die Buckmans Bar, also dieser berühmte Zwergenheld, den du eben schon erwähnt hast. Aber dann auch noch eine Mitarbeiterkantine dann so auf der anderen Seite, wo man dann nicht ohne weiteres rein kann.
Naja, ich meine, Nottingham ist ja sowieso, ich glaube, in Nottingham ist ja kaum einer, der nicht irgendwie beim Miniaturen produzieren ist. Ne?
Das ist zumindest, sie nennen es den Lead Belt, also den Zinngürtel rund um Games Workshop herum. Weil wenn du von Games Workshop aufhörst oder rausgeschmissen wirst, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du dein Know-how noch in der Miniaturenbranche lässt. Und die Menge an Ex-Mitarbeitern von Games Workshop, die einfach andere Studios nur ein paar Straßen weiter dann gegründet haben, ist enorm. Als wir privat da waren in Nottingham, haben wir zuerst Games Workshop besucht und sind dann zu Fuß noch zu Warlord Games und anderen Miniaturenherstellern gegangen, um da auch noch eine Tour mitzunehmen.
Ja. Aber wo wir gerade bei den Konkurrenten sind, ich glaube, die Zeit, als GW so ein bisschen geschwächelt hat, also so von Mitte der Nuller bis dann Mitte der Zehner oder Anfang der Zehner, die war, glaube ich, insgesamt ganz gut für die Szene, weil da hat es relativ viele neue Spielsysteme gegeben, die dann rausgekommen sind, also zumindest so im Fantasy- und Science-Fiction-Bereich. Ich glaube, die reine Wargames-Schiene, also was weiß ich, wenn die Leute irgendwelche Rank-and-File-Spiele, Preußen gegen Napoleon und was weiß ich nicht, die waren, glaube ich, immer schon vollkommen unbeeindruckt davon, von dieser ganzen Entwicklung. Aber da gab es ja relativ viel, wo ihr dann ja teilweise auch noch von Ulysses mit, ja, ich sag mal, involviert wart. Da gab es ja im Anfang Confrontation, was relativ populär war mal eine Zeit lang.
Das kam auf ist von Rackham in Frankreich produziert worden. Das sollte man auch nicht unter... Also Rackham und Confrontation war zu der Zeit auch in Frankreich größer als Games Workshop-Kram. Franzosen setzen sowieso immer gerne mit Nationalstolz auf Eigenproduktion im Land und Confrontation hatte nicht nur diesen Bonus, sondern auch die besten Metallminiaturen, die damals hergestellt wurden und die besten Bemaler. Die haben neue Maßstäbe gesetzt mit den Figuren, die sie da hergestellt haben.
Ja, es war also ein sehr dezidiert französischer Stil.
Ja, und wobei, also sieht gut aus, hat aber schlechte Regeln, wie alles aus Frankreich.
Okay, aber dann kam auch War Machine, was ein ziemlicher Knaller war, zumindest im Anfang. Wobei ich aber sagen würde, ich glaube, War Machine ist auch so ein bisschen in der Versenkung verschwunden.
Also War Machine Hordes, das ist ein von Privateer Press aus Amerika. Das hat am Anfang noch dadurch gepunktet, dass es eben Skirmisher war. Man hat halt mit einem Infanteristentrupp mit 5 Leuten, einem Kriegszauberer, der die Gruppe angeführt hat, und dann 2 bis 3 Kriegsmaschinen, die von dem Zauberer gelenkt wurden, dann gespielt. Und das war halt schon mal ein sehr niedrigerer Einstiegspunkt als diese Riesenarmeen, die man in der Zeit von Warhammer und Warhammer 40.000 kannte. Das macht es interessant. Und die Regeln waren halt sehr klar formuliert und damit haben die auch Turnierspieler stark angesprochen.
Ja, das kann sein. Und es war halt eben mal was Originelles. Ne? Also du hattest eben, es war so ein bisschen Steampunk-Mittelalter-mäßig, aber auf der anderen Seite hattest du auch so ein bisschen, ja, Zweiter Weltkrieg. Also, ne, Kador waren halt die Russen und wie hießen die anderen nochmal?
Zückner, das waren die Amerikaner.
Zückner waren die Amerikaner und dann gab es noch Untote und es gab noch die Menoriten, das waren so...
Die religiösen Fanatiker aus der Wüste.
Genau, genau. Ja, dann gab es noch auch von euch im Vertrieb Infinity, was glaube ich auch ziemlich groß geworden ist.
Ja, das ist aus Spanien, ist also mal auch wieder ein europäisches Spiel. Da dreht es sich darum, dass man in der Science-Fiction-Welt weitestgehend mit menschlichen Fraktionen gegeneinander Kommandoeinsätze macht. Das ist ein hochkomplexes Spiel, man hat auch nicht sonderlich viele Figuren pro Seite, auch nur so 10 bis 12. Und da muss man dann sehr mit Sichtlinien achten. Man spielt es mit extrem viel Science-Fiction-Gelände. Und es hat noch eine Reaktionsmechanik, was es besonders macht. Wenn also man, wenn jemand irgendwo hinter Deckung steht und eine feindliche Figur läuft vorbei, muss der nicht warten, bis er selbst dran ist, sondern kann sagen, ich unterbreche jetzt hier und dann würfeln wir gegeneinander, dass ich dich abschießen kann. Das macht Sichtlinien und Positionierung und die taktischen Feinheiten der Ausrüstung sehr relevant.
Aber auch Infinity, genauso wie War Machine, würde ich sagen, ist so seit dem Beginn der 10er oder Mitte der 10er auch so ein bisschen, ja, wieder in, nachdem man gesagt hat, oh, das ist das nächste große Ding. Da wurde ja sowieso gesagt, ach, War Machine, Privateer Press wird größer als GW und Infinity, wie hießen die denn nochmal?
Kaufspelling.
Aus Belly. Die werden auch größer und überhaupt, GW ist tot.
Die
und,
sind auch massiv gewachsen. Also was aber dann, als dann plötzlich Games Workshop wieder zu sich gefunden hat, haben die Einbrüche gemerkt und spätestens mit der 8. Edition von Warhammer 40.000 2018 oder so, haben halt beide Spiele wirklich massive Einbrüche erlebt, weil plötzlich massive Spielerscharen wieder zurückgekommen sind, die alten Systeme drangelassen haben und dann plötzlich zu 40k wieder kamen, weil es plötzlich zugänglicher wurde.
Okay.
Das hängt auch damit zusammen, mit der 3. Edition hat sich Privateer Press mehr oder weniger in die Nesseln gesetzt von War Machine und Hordes. Da haben sie viele Spieler verloren und Infinity spricht halt auch eher einen kleineren Spielerkreis an, eben weil es so hochkomplexe, fordernde Regeln hat.
Ja, und ich glaube auch dieser, ja, ich würde mal sagen, so sehr anime-eske Stil ist vielleicht auch nicht jedermanns Sache.
Ja, also aber die Miniaturen sind halt immer noch der Knaller.
Ja, also aber qualitativ sicherlich. Wobei ich glaube, geht im Moment irgendetwas, gibt es irgendwelche Miniaturen, die besser sind als GW?
Es kommt darauf an, welches Material du bevorzugst. Also ein 3D-Druck ist insgesamt halt immer noch sehr viel stärker auf dem Vormarsch. Es gibt gerade eine neue Technologie für klassische Produktionen, die nennt sich Zeocast. Damit kannst du halt Formen schnell herstellen in der Qualität wie Resin-Miniaturen. Der Prozess funktioniert aber etwa wie Plastikus, aber es ist alles sehr viel billiger als der Plastikus, der mit Aluminium Formen, die ausgefräst werden müssen, produziert wird. Resin-Guss funktioniert halt nur 20, 25 Mal. Da musst du die Form wegschmeißen und mit dem Master eine neue Form machen. Metallguss hat technische Limitationen, was du mit den Miniaturen machen kannst, aber die Produktion ist relativ günstig und so weiter. Hat alles Vor- und Nachteile und da ist ständig was im Fluss. Wenn du nur nach Plastikminiaturen gehst, ist Games Workshop aus meiner Sicht zumindest immer noch der Marktführer. Aber es gibt halt andere interessante Optionen.
Ja, also das ist, glaube ich, in letzter Zeit sowieso auch so ein bisschen zu bemerken, dass relativ viele, ja, ich sag mal, reine Miniaturenhersteller, ohne dass die ein eigenes Spielsystem oder, ich sag mal, so ein Spielsystem, was so, ja, so eine Methode, wir können sagen, nein, wir wollen nicht einfach nur hier irgendwelche Leute von GW mit unseren Miniaturen proxen lassen, sondern wir haben ja auch ein eigenes Spielsystem dazu. Aber im Wesentlichen sind es Miniaturenhersteller, wo man ganz genau sieht, ach, guck mal, das sind jetzt Space Marines, die ihr da baut, oder das sind jetzt irgendwelche Ogre, die ihr baut, oder das sind Sisters of Battle.
Also es gibt komplette Firmen, es gibt einen riesigen Drittanbietermarkt nur für Games Workshop-Produkte, damit man dann Alternativen haben kann, wie ein Space Marine, der ein bisschen anders aussieht. Oder wenn man sagen möchte, ich hätte gerne meine Orks in Zweite Weltkriegsoptik, die wie Deutsche aussehen, gibt es dafür einen Anbieter und so weiter und so fort. Es gibt auch eingestellte Games Workshop-Spiele, wie zum Beispiel Warmaster. Das war Warhammer Fantasy, aber halt nur mit 6 mm großen Figuren, die man auf ganzen Streifen regimentsweise aufstellt. Inzwischen gibt es Hersteller, die halt für alternative Regelsysteme im 6 mm Maßstab für Fantasy generische Miniaturen rausbringen, die eine gewisse Ähnlichkeit zu den Warmaster-Reihen hatten, die es eben mal vor 20 Jahren gab.
Ja, aber ist denn mittlerweile, außer jetzt, sag ich mal, diesen Drittanbietern für GW, gibt es denn überhaupt noch irgendwelche gespielten Alternativen jetzt im reinen Tabletop-Bereich?
Eine der größten würde wohl im auch weil es herausragend ist, ist es im historischen Bereich, Bold Action. Weitestgehend auf Zweiter Weltkrieg. Die haben aber, weil viele von den historischen Systemen sind sehr tabellenlastig, sind sehr komplex, sind sehr unsexy insgesamt. Bold Action hatte eine sehr schnelle, actionreiche Regelmechanik hintergesetzt. Deswegen wird das häufig gespielt.
Flames of War vielleicht?
Flames of War ist halt auch historisch. Das funktioniert auch. Aber sonst gibt es wenig Regelsysteme, die sich eben verfestigt haben. Es gibt auch noch, ich bin noch dabei, jede Menge Kram zu übersetzen von den One-Page-Rules. Das ist halt so ein alternatives Regelsystem für Fantasy- und Science-Fiction-Schlachten, das halt auch sich sehr auf die Produktreihe von Games Workshop stützt, aber versucht, da ein Regelsystem rauszubringen, das man halt auch tatsächlich verstehen und anwenden kann, ohne jetzt für 300 Euro nochmal Bücher zu kaufen.
Ja, dann wüsste ich noch im Moment, wo ich auch zumindest einige kenne, die spielen, sogar ein deutsches Regelsystem, Freebooters Fate von Werner Klocke.
Ja, ist sehr, das ist sehr schön, hat halt diese Bier- und Brezelige Atmosphäre und auch eine relativ einfache Zugänglichkeit und sehr abgedrehte, sehr charaktervolle Figuren und Fraktionen. Das macht dann auch Spaß, ja.
Ja, kann ich wirklich nur bestätigen. Also ich habe ja auch nicht viel gespielt, aber Freebooters habe ich ein paar Testspiele gemacht und es ist teilweise so absurd skurril, was man machen muss, um halbwegs zum Erfolg zu kommen.
Ja.
Und was mir aber besonders im Gedächtnis geblieben ist, ist dieser Mechanismus mit den Karten.
Ja, genau. Ja, es wird nämlich nicht gewürfelt, wie in den meisten Tabletop-Systemen, sondern um zu treffen, musst du dann eine gewisse Anzahl deiner Angriffsstärke an Karten verdeckt dann aufnehmen und sagen, das sind die, die ich anvisiere und dein Gegner muss anhand seines Verteidigungswertes entsprechend Karten von Körperteilen raussuchen, die er gern verteidigen würde. Und dann fängt dieses Pokerspielen an mit, der wird bestimmt meinen rechten Arm angreifen, weil da ist meine stärkste Waffe.
Es ist so skurril,
ja. Aber genau. Der weiß ja, dass ich das dann auch verteidigen würde. Wird er das dann überhaupt angreifen? Ja. Aber dann geht's halt los. Die meisten schießen wahrscheinlich eben auf die Weichteile, soweit es geht. Aber es ist ein sehr spaßiges Spiel.
Ja, da haben wir auch echt viel gelacht. Und manche Spiele waren sehr kurz, weil man einfach radikal schnell explodiert. Und bei anderen ist es viel Rumgerenne. Und weil auch tatsächlich die Charaktere, wie eben schon beschrieben von euch, sehr vielfältig sind und auch sehr ausgepfeilt, finde ich. Also jeder hat ja seine eigene Geschichte und ach, keine Ahnung, dann ist das der Pirat und er hatte früher den und den Job und deswegen macht er das jetzt, weil er mit dem nicht mehr klarkommt. Und das führt dazu, dass er eben einen besonderen Groll hegt, aber auch symbolisch sich mit den und den verbrüdert. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Das gibt dem Ganzen tatsächlich so einen direkten Touch. Man hat dann halt wirklich Charaktere, ja.
Aber da kommen wir schon in den Bereich, wo es halt wirklich die kleineren Spiele sind. Was ich sonst noch aktuell spiele, ist Drowned Earth. Da hat man auch nur 5 Modelle pro Seite. Man spielt halt in einer weitestgehend überfluteten Welt und muss halt mit viel Parcours und super cinematischer Action dann halt durch die Gegend springen und verrückte Aktionen machen. Da kommen auch tolle Geschichten bei rum. Oder auch ein Spiel aus Deutschland, Summoners, wo du halt nur mit einem Beschwörer startest und dann nach und nach Miniaturen beschwören kannst und Mana-Quellen einnehmen, um mehr Kreaturen zu beschwören. Du kannst die Kontrolle über die Figuren verlieren und so und was. Das ist halt echt spaßig, auch weil du die kleineren Figuren dann durch größere dann sozusagen ableveln musst und damit die stärker werden.
Okay. Dann weiß ich auch noch irgendwie, Frostgrave gibt's auch noch irgendwie, wo ich auch noch irgendwie so ein paar Leute kenne, die spielen. Und Saga, was dann zumindest so halbhistorisch ist.
Ja.
Also
Frostgrave ist so ein, hat etwa sowas wie Mordheim funktioniert das, hat auch einen starken erzählerischen Faktor, Rollenspieler werden davon sehr abgeholt, hat aber auch einen sehr hohen Zufallsfaktor, das muss man aushalten können.
Okay. Ja,
Saga ist auch regimentsweise dann gespielt. Das hat eine besondere Würfelmechanik mit so, jede Fraktion hat ihr eigenes Spielbrett und dann hast du besondere Würfel für die, dann würfelst du die und dann verteilst du die da drauf, um zu sehen, was für Sonderaktionen du diese Runde überhaupt mit der Armee machen kannst.
Ja, vor allem muss man sagen, die Armeen finde ich alle so sehr, ja, sehr down to earth, ne?
Die sind, also das ist halt so keine High Fantasy, das sind weitestgehend, ja, wie du schon sagtest, historische Armeen. Nur es hat halt auch diesen nicht biederen Regelansatz, wie viele historische Systeme, sondern das fetzt auch. Das gibt mit Age of Magic für Saga auch eine komplette Fantasy-Erweiterung, die auch figurenagnostisch ist. Das kannst du also deine bestehenden Figuren einfach benutzen, um mit dem Regelsystem dann zu spielen.
Ja. Und dann kamen natürlich irgendwann mal so Sachen raus, wie gesagt, ich fand ja immer das Spielen dabei immer sehr, sehr lästig. Ne? Aber wie gesagt, man braucht ja irgendeinen Grund. Ne? Man kann nicht einfach nur sagen, ich bemale einfach nur Miniaturen.
Doch, das ist ja. Also ich habe ja eingangs schon mal gesagt, 5 Säulen des Hobbys. Kaufen, also sammeln, bemalen, umbauen, spielen und über Games Workshop schimpfen sind die 5 Säulen des Hobbys.
Ja, das ist richtig. Aber es ist, wenn ich sagen würde, ich bemale nur, das ist dann so Azi-Fazi. Irgendwann fängt man dann an, irgendwie nur so Büsten zu kaufen, um sie zu bemalen. Und da habe ich dann irgendwie gesagt, ja, nee, das ist, man muss auch Sinn darin finden.
Ja, das tun die Leute ja mit dem Bemalen. Das ist halt dann ja eigenes Hobby-Aspekt.
Ja, natürlich, klar. Also war für mich eigentlich auch immer, ich mache Brettspiele, um Miniaturen zu bemalen. Und da kommen wir jetzt wieder so ein bisschen rein. Also irgendwie hat natürlich dann auch irgendwie in den Nullern angefangen, das Brettspiel, die Tabletop-Aficionados für sich zu entdecken. Und bringt mittlerweile ja auch relativ gute Miniaturen raus.
Oh ja.
Und auch tatsächlich richtige Tabletops. Also ich lasse jetzt mal einfach so die reinen Miniaturen-Brettspiele außen vor, wie die zwar auch alle super Miniaturen haben, ne? Wie zum Beispiel irgendwie, was weiß ich, Solomon Kane jetzt oder also eigentlich alles, was irgendwie von Simon rauskommt. Aber auch so Sachen wie Das Tactics zum Beispiel. Oder von FFG erst Battlelore, was glaube ich ein bisschen gefloppt ist. Und dann Legion, was, glaube ich, mittlerweile verkauft wie geschnitten Brot. Oder Anfang der Nullerjahre X-Wing, beziehungsweise dann später auch noch Armada. Die, ja, X-Wing ist ein Tabletop. Mhm. Ist eigentlich nichts anderes. Und ja, Legion eigentlich auch.
Legion musst du Figuren zusammenbauen und bemalen und es gibt Karten, die du zuweisen musst und komplexe Regeln und Sonderwürfel. Ja, das ist ein Miniaturspiel.
Du hast vor allem auch kein Spielbrett.
Genau, genau.
Du
musst mit dem Maßstab.
Das Tactics noch so ein bisschen anders. Na? Ist das Tabletop-Hobby mittlerweile insgesamt ein Boom-Markt?
Also alleine durch den Erfolg von Games Workshop, die halt dafür maßgeblich verantwortlich sind, dass das Miniaturen-Hobby halt immer weiter wächst. Ja, würde ich sagen. Also ich hatte eben schon mal gesagt, dass sich die Aktienkurse von Games Workshop in 5 Jahren ver-17-facht haben. Und das merkt man halt auch. Und ich sage immer, es ist wahnsinnig toll fürs Hobby, wenn wir sowas Starkes wie Games Workshop haben, weil allein die Leute, die links und rechts runterfallen, um sich dann die anderen Spiele anzuschauen, stärken halt den Gesamtmarkt. Es gibt auch viele Tabletopper, die dann eben beim Brettspiel bei Kickstartern gerade mitmachen, um die Miniaturen abzugreifen, weil sie eben auch Miniaturen-Fans sind. Und wir kennen das ja von Crowdfunding-Projekten, da gibt es ja Qualität, wie ist das Spiel, keine Ahnung, aber der Kilopreis ist relativ gut. Da sind halt viele Sachen freigeschaltet worden. Und gerade bei Miniaturenspielen hast du das halt häufig so, ey, jetzt haben wir schon wieder ein Stretch-Goal erreicht, jetzt gibt's nochmal 10 Zombies mehr, toll.
Genau, das ist richtig. Wenn jetzt einer sagt, boah, würde mich ja doch mal interessieren. So unser Dominik. Mhm. Ne? Der ist natürlich jetzt, der hat die ganze Zeit noch gar nichts dazu gesagt, aber ist natürlich jetzt total angefixt.
Unbedingt.
Möchte morgen
möchte anfangen mit Malen.
Genau. Womit sollte er anfangen?
Kommt drauf an, was für Leute in deiner Umgebung sind. Wenn du jetzt sagst, du fängst mit sowas wie The Drowned Earth an, finde ich total super, ist ein klasse Spiel. Gibt's aber nur die Regeln auf Deutsch als PDF, das Buch gibt's nur auf Englisch. Und Mitspieler in der Umgebung zu finden, ist immer das größte Problem. Wenn du halt den einfachsten Zugang haben möchtest, würde ich dir zu den Games Workshop-Produkten raten, einfach weil du damit am ehesten Mitspieler findest, die dich dann eben unter ihre Fittiche nehmen im örtlichen Laden.
Auch wenn du dann irgendwie mittlerweile Fantasy Space Marines spielen musst.
Stormcast Eternals habe ich auch als Armee, das ist ganz okay. Ja, ja, kannst du machen. Also das ist halt eine neue Welt, da gelten andere Gesetze, das ist jetzt wesentlich mehr High Fantasy. Aber es gibt, wie gesagt, auch jede Menge Alternativen. Also ich würde mich erstmal umschauen, was spielen die Leute in deiner Umgebung, was für Leute von denen findest du okay und würdest du gerne mal 2-3 Stunden am Wochenende verbringen. Dann kannst du dir das entsprechend anschauen. Es gibt so ein großes Angebot, auch von Games Workshop selbst, was die Tiefe der Spielerfahrung angeht. Wenn du jetzt die großen, epischen Schlachten mit vielen Miniaturen haben möchtest, bietet sich Warhammer Age of Sigmar oder Warhammer 40.000 an. Wenn du sagst, ich möchte eigentlich viel kleiner einsteigen, nur so 10 bis 12 Miniaturen, auf die ich aber einen größeren Fokus lege, dann ist das für Warhammer 40.000 Kill Team oder für Age of Sigmar Warcry sind dann die interessanteren Sachen. Wenn du sagst, ich möchte eigentlich näher am Brettspiel bleiben, kannst du dir sowas wie Warhammer Underworlds anschauen, wo du jeweils nur ein Team aus 3 bis 5 Leuten mit eigenem Kartendeck dann zusammenstellst und die in einem Arena-Modus gegeneinander antreten lässt. Oder wenn du Fantasy Football spielen möchtest mit mehr Gewalt und spaßigen Sachen, dann kannst du dir Blood Bowl anschauen.
Blood Bowl ist auch lustig. Davon habe ich tatsächlich die PC-Adaption und ich raff das Spiel nicht. Ne? Für mich ständig ist es so rotzig.
Ich habe das auch auf dem Tablet, aber also Blood Bowl hat sich mir auch noch nie, tatsächlich noch nicht
erschlossen. Es gibt sowieso nur 2 Taktiken bei Blood Bowl und Leute zu verprügeln mit einem Ork- oder Zwergenteam ist in der Regel effizienter.
Genau. Ja, so in der Art, ne? Ich habe es einfach echt nicht raus. Aber es ist lustig. Also ich habe tatsächlich auch irgendwann mal schon mal ein Spiel gewonnen. Also zwar nur gegen den NPC, aber man tastet sich da ja langsam ran, ne?
Ja, gut. Ja, Dominik, welches möchtest du denn mal ausprobieren?
Das Problem ist bei mir einfach, ich bin ja absolut kein Maler. Ich habe 2 linke Hände. Von daher ist das eigentlich für mich alles so. Ja, ich brauche ein Spiel, wo schon Sachen vorgemalt sind.
Da gibt es eigentlich nur X-Wing. Momentan. Es gab eine ganze Zeit lang, wo man in Booster-Packs eben vorbemalte Miniaturen zufällig dann kaufen konnte. Mit Mage Knight. Das hat sich aber, und auch Confrontation, genau, Mage Knight, hat ja irgendwann, nachdem sie erkannt haben, wir haben die besten Metallminiaturen und die besten Bemaler auf dem Feld, lass uns einfach mal vorbemaltes Plastik mit unserem Spiel machen. Das ist irgendwie schief gegangen und die Firma ist dann gestorben.
Dieses AT irgendwas.
AT-43, ne? Das hat auch Rackham gemacht, aber es gab auch ein Confrontation.
In bemalt?
In bemalt mit Plastikminiaturen. Age of Ragnarok. Das war, glaube ich, die dritte Edition dann. Aber das würde ich auch Leuten empfehlen, die sagen, ich möchte eigentlich gerne mit bemalten Miniaturen spielen, aber ich möchte die nicht selbst bemalen. Es gibt mehrere Firmen in Deutschland, die Auftragsbemaler sind. Ich bin zum Beispiel öfters in Wiesbaden beim Phantasos Studio. Das ist ein Bemalservice, bei dem man auch mit in der Arena effektiv spielen kann. Und bevor du dir jetzt überlegst, soll ich mir jetzt für 60 bis 80 Euro noch Farben, Grundiersmittel und Pinsel und so etwas holen, kannst du eigentlich das gleiche Geld in die Figuren stecken und die von jemand anderem bemalen lassen und dann musst du nicht mal Zeit dafür aufwenden.
Ja, wobei es aber teilweise dann doch schon teurer, ne?
Das wird teurer. Also ich habe da auch Armeeprojekte gesehen, die stellen das in Videos beim Phantasos Studio zum Beispiel immer noch mal vor. So, das sind jetzt hier 2.500 Punkte Space Wolves. Hier reden wir auf der Bemalstufe von einem Kleinwagen.
Ich wollte gerade sagen, also das könnte ich mir schon vorstellen. Also ich hatte mal irgendwann, hatte mich tatsächlich mal einer gefragt, weil einer meine Kador-Armee kaufen wollte. Und da habe ich dann auch einen Preis aufgerufen und da ist der hinten übergeklappt. Also da kann ich ein Auto verkaufen. Mhm. Ja, ist halt so. Was erwartest du? Aber es gibt auch einige, die es so ein bisschen günstiger machen, wobei die dann auch sagen, okay, you get what you pay for. Mhm. Also ich weiß, ich habe hier einen Bekannten, der direkt hier auch quasi bei mir auf einem anderen Hügel wohnt, der Marco Troschka. Der macht das auch hin und wieder, aber ja gut, das ist natürlich auch meine Sache, wann kriegst du die Sachen wieder? Mhm. Also beziehungsweise, ne, wie lange dauert das? Also wenn du jetzt sagst, oh, ich bräuchte fürs nächste Wochenende mal so eine Armee, dann wieder auch sagen, schwierig. Ne? Von daher müssen wir tatsächlich, ich glaube, eigentlich für den Dominik wäre tatsächlich Mordheim das Beste.
Dann sollte er sich mal Frostgrave anschauen.
Ja, vor allem können wir ihm dann ja mal irgendwie unsere Armeen geben und sagen, hier, spiel mal, lern mal.
Oder ich nehme Armeen für Age of Sigmar von Andrea oder so.
Ja, das geht natürlich auch.
Damit haben sie, glaube ich, gestern teilweise auch gespielt, weil da hatten welche, die von 40k kamen, die wollten sich Age of Sigmar, die hatten zwar schon einiges gekauft, aber halt noch nie gespielt und wollten dann da mal reinschnuppern. Da haben sie dann Miniaturen von Andrea genommen.
Ja, die hatte auch ganz viele.
Sigmar. Ja, gut, die hat ja auch massenweise Armeen.
Ja.
Aber ich weiß nicht.
Zwerge, Orks, Echsen liefen da rum.
Ja, irgendwie sowas. Und ja, dann haben wir noch eine Sache. Du bist ja auch ein großer Miniaturendrucker, ne? Mhm. Ich finde es ganz faszinierend. Ich bin ja mal irgendwie kurz davor, mir auch so ein Ding zuzulegen. Nicht so sehr eigentlich für Miniaturen, sondern eher so für so Brettspielkram, irgendwelche Boards oder so. Wie ist das qualitativ?
Also momentan sind im Hobbyanwenderbereich zwei Technologien vorreitend. Da gibt es zum einen die Filamentdrucker, sowas wie ein Ender 3. Dann wird so ein Plastikfilament oben eingeführt, Faden. Das wird geschmolzen und dann wird das halt auf diese Platte gedruckt und wird dann von unten nach oben aufgebaut. Und die andere Technologie, die sich eher im Miniaturenbereich findet, ist der Resindruck. Da fährt dann eine Platte runter in ein Lager giftigen Schleims, diesem Resin. Und das wird durch das UV-Display teilweise beleuchtet. Dann härtet das an dieser Stelle aus. Dann fährt die Platte hoch und wieder runter, damit das dann weitergeht. Und diese Resindrucker erzeugen halt hervorragende Qualität, die du für Miniaturen brauchst. Wenn du das für den Brettspielbereich nutzen möchtest, sei es nun um Boxen zu drucken, Aufbewahrungshilfen, Marker, Tableaus, ist vermutlich so ein Filamentdrucker besser geeignet. Der ist in der Produktion billiger, das Filament ist billiger als das Resin und ist wesentlich stabiler.
Okay.
Ich habe mir auch damit mit meinem Tableaus gedruckt für Warhammer 40.000, wo ich dann Würfel reinlegen kann, für welche Runde ist, wie welcher Punktestand ist. Ich habe dafür Markersortiersachen ausgedruckt mit meinem Filamentdrucker, das ist spaßig. Ich habe das alles mit dem Ender 3 gemacht, das ist so ein Einsteigergerät, das würde ich jedem empfehlen, der mal gerne die Lust am Hobby verlieren möchte, weil das Ding kommt unzusammengebaut und muss halt noch uns ab Werk nicht richtig gelevelt und da ist alles schief und so weiter. Da muss man also, ich habe Videos gesehen von Maschinenbauern, die sind völlig ausgerastet in dem Versuch, das Ding zum Laufen zu kriegen. Es gibt aber neuere Technologien, also es ist jetzt gerade so ein Anycubic Viper zu mir unterwegs, der hat so ein Auto-Level Bett, das sich dann selbst ausrichtet, dass man da zumindest nicht mehr graue Haare drüber bekommt. Da verspreche ich mir auch schon viel von. Aber wenn du, wie gesagt, für den Brettspielbereich keine Miniaturen drucken möchtest, würde ich eher zu so einem Gerät raten.
Ah, okay. Und bei den anderen dann eben mit giftigem Schleim.
Mit giftigem Schleim für Miniaturen, jawohl.
Aber da kannst du dann einfach die Miniatur schön aus dem Internet runterladen und sie am gleichen Abend noch, dann musst du noch niemals eine Hose anziehen, um ins Geschäft zu gehen, um welche zu kaufen.
Genau, das ist ein großes Ärgernis für viele meiner Aktivitäten, dass ich dafür dann bei mir Beinkleider anlegen muss. Deswegen auch ist 3D-Druck relativ angenehm. Ich hatte es auch schon so, dass mir dann Arbeitskollegen von mir, die wollten eine Rollenspielrunde starten, haben sich dann über HeroForge ihren eigenen Helden zusammengeklickt, haben dann die STL-Datei mit diesem 3D-Helden dann runtergeladen und gekauft, mir zur Verfügung gestellt und am nächsten Tag konnte ich ihnen dann schon die Miniaturen für ihre Pathfinder-Runde dann aushändigen.
Okay. Hast du denn auch einen Resindrucker?
Ja.
Ah, okay. Denn ich wollte mal sagen, ich glaube, so für Miniaturen ist ein Filamentdrucker eigentlich ziemlich ungeeignet, oder?
Ja, es gibt Leute, die haben es geschafft, ihre Einstellungen so zu optimieren, dass man damit auch ganz okay Miniaturen hinbekommen kann. Aber grundsätzlich würde ich sagen, wenn du Gelände oder stabile Sachen brauchst oder sowas wie Tableaus, Filamentdruck, wenn du Miniaturen oder kleinteilige Sachen drucken möchtest, Resin.
Ah, okay. Ja, gut. Ja, okay. Dann würde ich sagen, sind wir so weit mit durch.
Ich muss aber noch einwerfen, 3D-Druck ist ein eigenes Hobby dazu. Ne? Also das ist nicht, man okay. stellt ein Gerät auf und legt die Datei rein und sagt, okay, ja. jetzt mach mal. Das Ding braucht Wartung, dass du musst dich mit der technischen Limitation, du musst dich mit den Slicer-Programmen auseinandersetzen. Da musst du halt schon auch nochmal richtig Zeit investieren, bevor du da Ergebnisse bekommst. Das ist noch nicht so auf den Heimanwenderbereich wie eine Mikrowelle angekommen.
Okay. Also das sechste, die sechste Säule des Hobbys dann?
Ja, je nachdem. Also Games Workshop würde niemals zugeben, dass 3D-Druck ein Teil des Hobbys ist, weil das machen sie nicht. Aber das ist weitestgehend im Hobbymarkt über Patreon jetzt angekommen, dass halt du monatlich einem Künstler dann Geld gibst und die geben dir dafür dann Miniaturen, SDLs, die du dann drucken kannst. Oder du kaufst die später alle einzeln nach, aber dann in der Regel zum vierfachen Preis. Okay. Das heißt, wenn du irgendwie Leute hast, wo du sagst, deren Stil gefällt mir, deren Ausrichtung gefällt mir, dann kriegen die von mir monatlich eben im Abo das Geld und dafür bekomme ich dann jeden Monat diese Miniaturen zugeschickt.
Wobei, ich sag mal, in 10 Jahren wird das GW auch machen.
Ja, mal gucken, ne? Also, oder sie versuchen alle zu verklagen, die Leute herstellen, die so ähnlich aussehen wie Space Marines.
Ja, gut, das kann natürlich sein, aber da hätten sie ja jetzt schon echt eine Menge zu tun.
Ja.
Also, aber Klage, ich meine, sagen wir mal, GW war ja mal relativ klagefreudig. Die haben ja alles verklagt, was nicht bei 5 auf dem Bollen
war. Das ist aktuell auch wieder ein Problem, weil sie jetzt ein eigenes Videoportal, einen Streaming-Service gestartet haben mit Warhammer Plus und mehreren YouTube-Creatoren eben gesagt haben, so, hör mal besser auf mit dem Kram, den du machst, weil du benutzt unsere IP und unser Artwork und wir finden das gar nicht so cool.
Ah, das hatte ich gar nicht mitgekriegt. Also ich hatte das schon mal mitgekriegt, das war dann eben in der Zeit, da haben da irgendwelche Leute ja irgendwelche Fanfilme gemacht, mhm. also irgendwelche Space Marines und Inquisitoren Filme, die wirklich gut waren.
Damnatus
also,
wahrscheinlich meinst du.
Genau, mhm. ja. Da sag ich da, hey, können da was? Und ja, leider irgendwie nie fertig gemacht worden.
Es ist weil, fertig gemacht worden, es durfte nur nicht offiziell veröffentlicht werden.
Ja, weil GW da irgendwie böse wurde. Na gut. Okay, ja, oder eben, wenn ihr, sagen wir mal, näher am Brettspiel bleiben wollt, dann könnt ihr es noch mit Legion oder mit X-Wing versuchen oder Dust Tactics, wobei Dust Tactics mittlerweile, wenn man nicht noch die alten FFG oder Battlefront-Sachen irgendwo findet, heutzutage ein bisschen schwierig und extrem teuer geworden ist. Das ist, glaube ich, nochmal so eine Sache. Preislich, wie sieht das denn aus? Ich möchte Tabletopper werden. Hm? Ich habe 50 Euro.
Ja, brauchst ein anderes Hobby. Also, wenn du jetzt sagst, ich möchte in Frostgrave einsteigen, kommst du vermutlich mit 80 bis 120 Euro hin. Wenn du sagst, ich gehe in den Games Workshop Megakosmos, kannst du, wenn du Warhammer Underworlds dann ein, zwei Bannen holen möchtest, bist du auch eher mit 60 Euro dabei. Also das ist, wie gesagt, auch schon eher so ein Brettspiel-Übergangsding. So eine Starterbox, dann kannst du das vielleicht machen. Wenn du jetzt in die größere Miniaturenwelt rein möchtest und nur um die Modelle und das Gelände geht, wirst du mit 50 Euro oder unter 100 Euro nicht rauskommen.
Nein, ich will schon eine 2000 Punkte 40k-Armee haben.
Mhm. Dann reden wir eher über so 400 Euro, ohne Farben, Kleber und anderen Kram.
Hätte ich jetzt auch gesagt, bis bei 500 Euro.
Es hängt tatsächlich davon ab, welche Armee du spielen möchtest, aber so 400 bis 600 Euro würde ich mit rechnen.
Ja, nimm irgendwas Kleines, das ist in der Regel günstiger.
Oder du spielst Space Marines, weil die sind überall drin. Ich habe irgendwie aus Versehen inzwischen auch eine Space Marine Armee, wollte ich eigentlich gar nicht, aber die sind halt in jeder Starterbox, wenn ich das neue Regelwerk sowieso brauche, dann auch mit drin und dann habe ich halt irgendwann immer wieder Space Marines.
Ja, und ich weiß von einem Bekannten von mir, der hat damit angefangen, dass GW ja tatsächlich irgendwann mal auch so eine, ja, ich sag mal, ich weiß gar nicht, ob er über tatsächlich über De Agostini oder ob das nur das De Agostini-Vertriebskonzept war, wo die dann jeden Monat oder jede Woche, keine Ahnung.
Jede Woche, das Conquest-Magazin von Hachette.
Ja, ach, hätte
da hast du für genau. Warhammer 40.000 im Wechsel Chaos Space Marines von Nurgle, dem Plagengott, und Space Marines bekommen.
Und das für relativ günstig Geld.
Ja, muss man am Ende hast du immer noch 830 Euro bezahlt, wenn du die ganze Reihe geholt hast. Aber
ja, also war dann eben für den Anfang immer noch, und du hast dann immer ja, eine Woche Zeit, das Ding da zu bemalen und zusammenzubauen.
Viel zu wenig.
Und ja, gut, aber ich glaube, es hat für viele Leute ganz gut funktioniert, dieses System.
Ja.
Also muss man tatsächlich sagen. Und ja. Warum seid ihr eigentlich von Ulysses aus dem Tabletop-Markt rausgegangen?
Das hatte nichts unbedingt was mit Tabletop zu tun, aber 2070 hat sich Ulysses entschlossen, den Großhandel einzustellen. Das heißt, alles, was nicht von uns war, haben wir nicht mehr verkauft und vertrieben. Da sind die Miniaturen drunter gefallen, die wir eben dann nur die deutsche Version veröffentlicht und den Vertrieb genutzt haben, aber auch für andere Verlage den Vertrieb machen oder auch den Import von amerikanischen Rollenspielen haben wir dann alles eingestellt und uns auf unsere eigene Ware konzentriert.
Ah, okay. Also warte nicht, dass er gesagt hat, okay, da ist, sehen wir kein Land mehr für War Machine.
Ja, gut. Das war's nicht.
Okay. Ja gut, dann würde ich sagen, dann sind wir durch. Dann bedanken wir uns zuallererst mal bei unserem Gast und empfehlen auch an der Stelle den ganz unglaublich guten Dorpcast.
Vielen Dank.
Die ja quasi unsere Medienschau schamlos kopieren.
Und sogar schon früher als ihr.
Ja, also ja.
Vorausgreifend kopiert.
Das Pre-Copy ja, das war, quasi. Hast ja. du doch gehört, das war wieder in diesem Tomorrow's War.
Mhm.
Und ja, kann ich also wirklich nur empfehlen, wer mal was über Rollenspiel hören will, so allgemeines, aber geht auch teilweise so ein bisschen in die Nebenbereiche. Ich glaube, ihr hattet auch mal eine Folge über Tabletop,
ja,
und wo du versuchst hast, den Thomas zu...
Ja, der versucht mich halt von Lab zu überzeugen. Das hat jeweils nicht geklappt, aber...
Ja, was wir demnächst also auch nochmal irgendwie als Folge machen müssen, das Lab, da muss ich, glaube ich, dann auch... Da müssen wir, glaube ich, auch wieder den Dominik. Ich weiß gar nicht, ob der Sebi schon gelabt hat, aber sonst muss ich alle.
Nicht direkt gelabt, aber ich habe zumindest schon gelagert. Ne? Also hier mit... richtig so Gedönse, wo man dann
kampiert
im Zelt und Gewandungstrinken, ja, das trifft es, glaube ich, ganz gut.
Ich wollte gerade sagen, du warst doch bestimmt auch schon mal, du bist doch Dortmunder, da war man doch schon mal in Bochum im Vier Winde.
Auch, ja. Aber wir haben tatsächlich regelmäßig von meiner Rotkreuzgemeinschaft aus das Gaudium sanitätsdienstlich betreut. Und das ist sehr, sehr spannend. Also man hat ja immer so gewisse Vorstellungen, wie man sich so potenziell beim Mittelalter-Festival verletzt. Glaubt mir, das kann ich toppen. Es gibt immer irgendwas, was noch skurriler ist als das, was man denkt, was es ist.
Aha, natürlich. Okay, ja, sowas hört man dann auch schon mal im Dorpcast, aber ich glaube, das meiste ist dann tatsächlich übers Rollenspiel. Ich weiß gar nicht, wann nehmt ihr den nächsten aus?
Nächste Woche Montag.
Okay.
Oder übernächste Woche Montag, oder? Nee, nächste Woche. Ich weiß es schon nicht mehr. Irgendwann montags.
Oh ja, sonst hättest du ja, wenn du übernächste Woche, dann wäre ja quasi, dann hättest du ja jetzt Montag schon wieder
Podcast. Morgen, ja. Ich weiß es nicht. Das wird mir der Thomas schon sagen. Der kümmert sich um die Organisation.
Ja, so ähnlich ist das bei mir. Ich kriege auch immer gesagt, welches Thema heute dran ist.
Mhm. Das ist leider richtig, ja. Okay. Ja, Michael, dann bedanken wir uns bei dir und
vielen Dank für die Gelegenheit.
Vielleicht irgendwann in 3 Jahren mal wieder zu irgendeinem Thema. Und ja, wir bedanken uns natürlich auch bei euch, unseren allerliebsten Zuhörern. Und wir hoffen, dass ihr auch in 2 Wochen wieder bei uns reinhört. Dann werden wir nämlich uns mit der Spiel beschäftigen und mit dem, worauf man bei der Spiel besonders achten muss, außer die Maske aufzubehalten und sich möglicherweise nicht anzustecken. Aber es geht natürlich dann im Wesentlichen darum, auf welche Spiele sollte man achten.
Mhm.
Wer mit uns spielen will, der kann das mittlerweile wieder mittwochs und donnerstags im Wechsel im Tellurien in Dortmund-Eichlinghofen. Das ist nämlich quasi seit letzter Woche Donnerstag wieder ganz normal der Spieltreff geöffnet.
Also viele Grüße an Dirk.
Nur, ja, werde ich ausrichten. Der wird ja auch immer bei euch genannt. Tellurien, Dirk.
Mhm.
Mit Hungerhummel.
Ja.
Und allerdings ist es nur für Geimpfte und Genesene. Wann es wieder in Dortmund-Hörde im Cabaret Queux losgeht, wissen wir immer noch nicht. War ja vor der Pandemie immer jeden ersten Dienstag im Monat. Aber wie gesagt, haben wir auch noch nichts von gehört. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns liked, wenn ihr uns bei iTunes mit Sternen beschmeißt, wenn ihr bei Spotify wunderbare Dinge mit uns macht, wenn ihr kommentiert, wenn ihr uns Fragen einsendet oder wenn ihr ansonsten überhaupt alles tut, womit ihr uns eure Liebe spüren lasst. Ja, dann würden wir uns freuen, wenn wir in 2 Wochen wieder von euch hören, beziehungsweise wenn ihr wieder von uns hört. Und bis dahin verbleiben wir mit einem freundlichen Tschüss.
Ciao, ciao.
Tschö. Ciao.
Jo. Gut.
Wie macht ihr das zum Ende der Aufnahme? Nochmal klatschen?
Nein. Aber du kannst gerne nochmal klatschen. Ich weiß, du klatschst gerne. Ja, schön.